Das Problem ist, dass die Tabakindustrie ein bisschen Angst hat, die Kunden zu verlieren und wir seit ungefähr 10 Jahren mit lauter neuen Nikotinprodukten überschwemmt werden auf dem Markt. Und das sind Geräte, die speziell auf Jugendliche gedacht sind, auch nicht zum Aufhören oder sowas. Das sind diese Geräte, die auf sehr schnelle und sehr hohe Nikotinabgabe getrimmt sind. Und ich bin dafür, Jugendlichen klarzumachen, dass Abhängigkeiten immer schlecht sind. Dass man das nicht haben sollte, nach gar nichts, auch nicht nach Nikotin. Und es wirkt, die Tabakindustrie manipuliert mich, ich möchte nicht manipuliert werden. Das sind Argumente, die ziehen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Sie sind bunt, sie sind wohlriechend, technisch modern und hip. Und daher auch zunehmend bereits bei Jugendlichen verbreitet. In dieser Folge schauen wir auf das, was viele als die harmlosere Alternative zur klassischen Zigarette halten. Das sind nämlich die E-Zigaretten bzw. Vapes, Tabakerhitzer oder Snus. Also das sind kleine, rauchlose Tabakbeutel oder auch andere Trends. Was unterscheidet sie? Entsteht hier vielleicht auch eine Abhängigkeit? Außerdem geht es um die Frage, eignen sich E-Zigaretten wirklich, wie von der Industrie propagiert, für den Ausstieg aus dem Zigarettenrauchen? Und genau darüber spreche ich jetzt mit Privatdozent Dr. Tobias Rüther. Er ist Leiter der Spezialambulanz für Tabakabhängigkeit an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des LMU-Klinikums München. Mein Name ist Ruth Ney und ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Hallo Professor Rüther, schön, dass wir uns wieder zu einem zweiten Gespräch treffen.
Freut mich.
Professor Rüther, rund ums Rauchen, ob mit oder ohne Nikotin, da schwirren derzeit so viele Begriffe, dass man irgendwie fast schon den Überblick verliert. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben? Welche Produkte sind denn aktuell im Trend?
Ja, das Problem ist, dass die Tabakindustrie ein bisschen Angst hat, die Kunden zu verlieren und wir seit ungefähr 10 Jahren mit lauter neuen Nikotinprodukten überschwemmt werden auf dem Markt. Da kann ich gerne ein bisschen, wenn Sie wollen, kann ich gerne ein bisschen mal Ordnung reinbringen. Also Was wir alle kennen, ist die Zigarette. Die Zigarette sind einfach Tabakblätter, die zusammengerollt werden, mit viel Chemie noch ein bisschen verändert werden und dann angezündet und das, was das Verbrennungsprodukt, der Rauch, wird inhaliert. Das sind Zigaretten, das kennt jeder. Wahnsinnig viel Umsatz, weil es relativ einfach zu herzustellen ist in Schwellenländern, wo man wenig bezahlen muss und die Menschen ausbeuten kann und dann kann man das hier sehr hochpreisig verkaufen. Ist sehr, sehr ungesund und macht die Leute sehr krank und das Problem kennen wir.
Ja, keine Frage, ja.
Dann gibt es die Antwort auf das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein der Menschen von der Tabakindustrie, die haben Tabakerhitzer hergestellt. Tabakerhitzer, die heißen in Deutschland heißen die IQOS und GLOW, also in den Dachregionen heißen die so, IQOS. Und das sind Geräte, die den Tabak nicht mehr verbrennen, sondern nur noch auf 350 Grad erhitzen. Verglimmen heißt es auf Chemisch. Und da entsteht jetzt nicht ein Rauch, sondern ein Aerosol, das aber auch Schadstoffe enthält und auch Nikotin enthält. Das wird also inhaliert. Können wir darüber reden, was jetzt gefährlich ist. Das sind die Tabakerhitzer von der Tabakindustrie. Die sind natürlich von der Tabakindustrie so designt, dass sie sehr ähnlich dem Rauchen sind. Das heißt, das Umsteigen von der Zigarette auf einen Erhitzer und rückwärts ist relativ einfach, weil sie doch ähnlich riechen, ähnlich funktionieren und, können wir nachher noch darüber sprechen, auch von der Chemie her recht ähnlich sind.
Nur so ein bisschen die Art des Erhitzens und Verbrennens.
Genau, das ist unterschiedlich. Ja. Und es sind auch ein paar weniger Schadstoffe, wobei die Industrie noch nicht so ganz klar ist, ob es wirklich weniger Schadstoffe sind oder nicht nur andere. Das nächste sind dann die völlig weg tabakfreien Produkte, nämlich zum Beispiel die E-Zigarette. E-Zigarette sind Produkte, da ist gar kein Tabak mehr drin, sondern nur eine Flüssigkeit, die besteht aus Propylenglykol und Aromastoffen oder Glycerin. Diese Flüssigkeit wird auch erhitzt mit einer Glühwendel, die heißen auch unterschiedlich, in einem Gerät. Und das erhitzte Dampf, das Aerosol wird eingeatmet. Das sind die E-Zigaretten. Und da ist natürlich alles möglich drin, was die Menschen da reinmischen. In der Regel Aromastoffe und Nikotin wird da reingemischt.
Also kann sowohl mit als auch ohne Nikotin sein.
Die gibt es auch ohne Nikotin, da gibt es weniger, gibt es auch und dann noch mit ein bisschen mehr Aromastoffe und alle möglichen pH-Regulatoren und Feuchtigkeitsmittel. Da gibt es also Sehr viel
also richtig Zeug. Weiß man oft gar nicht, was drin ist und wie
nee,
viel.
Nee, da gibt es doch keine tolle Regulierung, was da drin ist. Ja. Und diese gibt es in mehreren Generationen. Ja, es gibt also vor allen Dingen die Tankmodelle, wo die Menschen meistens selber sich die Flüssigkeit, das heißt Liquid, kaufen und dann reinfüllen und das Nikotin vielleicht sogar noch extra, sich das selber zusammenmischen. Und es gibt jetzt neuere Modelle, neuere Generationen. Die neueste sind diese Wegwerfgeräte, die heißen Disposables. Das sind Geräte, die sind meistens sehr für Jugendliche beworben, ganz bunt, ganz knallig, mit toller Instagram-Werbung. Wir älteren Semester, also ich zumindest, werde es nicht mehr, sehe es kaum, weil es immer nur auf Social Media nur jungen Leuten vorgespielt wird, die da aber massiv.
Die sehen wirklich sehr schick aus. Und
sehen sehr schick aus, riechen nach Strawberry, Kiwi, Pina Colada. Da ist oft auch Menthol drin, heißen sie Eis. Und das sind Geräte, die speziell auf Jugendliche gedacht sind, auch nicht zum Aufhören oder sowas. Das sind diese Geräte, die, um es kurz, können wir gleich nochmal genauer besprechen, auf sehr schnelle und sehr hohe Nikotinabgabe getrimmt sind. Weil die Industrie Angst hat, es ist in den letzten 10, 20 Jahren, haben sich die Raucherquoten fast halbiert und die Tabakindustrie hat Angst, neue Kunden zu verlieren. Weil die Jugendlichen rauchen ist durch die ganzen Präventionsmaßnahmen, Nichtraucherschutzgesetz und so weiter, für die Jugendlichen unattraktiv geworden. Jugendliche rauchen viel weniger. Und die Industrie weiß, die Jugendlichen sind in 20 Jahren erwachsen, rauchen auch nicht. Weil Sie wissen aus dem letzten Podcast-Folge, wenn man bis 20 nicht angefangen hat zu rauchen, wird man kein Raucher. Das heißt, die Tabakindustrie hat sich massiv ein Produkt überlegt, wie kriege ich Menschen dazu, weiter ein Produkt von mir zu konsumieren und hat diese neuen E-Zigaretten auf den Markt gebracht, die wahnsinnig abhängig machen. Das sind E-Zigaretten. Also
die Gefahr ist ja wahrscheinlich auch, dass irgendwo sich das so vermischt zwischen diesen nikotinhaltigen und nicht nikotinhaltigen. Und ich habe jetzt irgendwann auch mal gehört, dass es speziell aus China wohl Produkte gibt, die als nikotinfrei deklariert sind und trotzdem Nikotin enthalten. Genau. Also was ja besonders
ist. Weil jetzt sind wir schon mittendrin in E-Zigaretten, die waren ja noch gerade im Überblick, aber da haben Sie recht.
Es gibt ja noch ein paar andere, genau.
Genau, da gibt es jetzt ganz neue Ideen, dass Sie schreiben nikotinfrei und in Wirklichkeit ist 6-MN-Nikotin, 6-Methyl noch irgendwas, Nikotin, was wir gerade beforschen und weiß es ganz genau, drin, was sogar stärker als Nikotin wirkt, am selben Rezeptor, aber wegen der chemischen Formel nicht als Nikotin deklariert werden muss. Wenn Sie so, und da beschäftige ich mich seit 20 Jahren mit, wenn Sie gucken, was die Tabakindustrie macht, das sind einfach eine Unverschämtheit nach der anderen. Eine Schweinerei, muss ich fast sagen, eine Unverschämtheit nach der anderen, wenn ich das hier so sagen darf, wo sie die Leute auf den Arm nimmt und täuscht. Ja, das ist natürlich eine Täuschung. Man schreibt Nikotin frei und es ist ein Stoff drin, der sogar stärker wirkt als Nikotin an denselben Rezeptoren. Haha. Gut, aber wir waren noch bei den Produkten, das sind Nikotinpräparate, also Nikotin-E-Zigaretten und nikotinfreie E-Zigaretten oder so pseudofreie E-Zigaretten. Es gibt auch wirklich
freie. Das sind die auch als Vapes bezeichnet werden.
Das sind
werden.
Die Vapes, ja. Vapes ist so ein grober Begriff für fast alle E-Zigaretten, aber die kleinen sind eh die Vapes, ja. Genau. Und dann ganz neues Produkt, was uns auf den Markt gekommen ist, sind die Pouches. Früher gab es in skandinavischen Ländern Snus, also das ist ein Kautabak, Tabak, den man sich unter die Lippe tat. Das ist in Schweden vor allen Dingen verbreitet. Das ist in Deutschland eigentlich verboten. Und das ist aber eine Weiterentwicklung. Das ist kein Tabak mehr drin, sondern das sind Zelluloseplättchen, Zellulose-Kissen, kleine Zellulose-Kissen, auf die in die Nikotin geträufelt wurde, wo die Nikotin enthalten und die man sich unter die Lippe schiebt.
Ein bisschen Spearmint-Geschmack ist auch noch immer mit dabei. Das ist fast so ein bisschen Kaugummi-artig.
Spearmint, Bubblegum, Kaugummi-Geschmack. Und das ist natürlich etwas, man sieht kein Mensch, ob man sowas verwendet. Und die haben, und das haben wir auch in unserer Ambulanz gemessen, extrem starke Nikotin-Zubereitungen, die auch sehr, sehr schnell, wenn man es in die Lippe tut, ins Gehirn kommen, eine sehr schnelle Belohnung machen und einen sehr hohen Suchtcharakter haben. Und wir sehen in unserer Tabakambulanz leider jetzt, was wir vor 10 Jahren noch nicht hatten, Menschen, die noch nie geraucht haben, aber entweder diese Vapes verwenden oder nicht loskommen von diesen Pouches und eine Schachtel Pouches am Tag verwenden.
Der Besserwisser.
Ohne Rauch kein Risiko? Sie schmecken nach Pfefferminz, können versteckt in den Mund genommen werden und sind gerade bei der Jugend in. Die kleinen Nikotinbeutelchen, Snus oder Pouches genannt, gelten als harmloser als Zigaretten. Kein Rauch, kein Teer, also auch kein großes Risiko. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, wie eine Studie des LMU-Klinikums zeigt. Forschende haben dabei untersucht, wie viel Nikotin tatsächlich im Körper ankommt, wenn man diese gerne als tabakfrei beworbenen Nikotinbeutel nutzt. Das Ergebnis? Einige dieser kleinen Beutel liefern sogar mehr Nikotin als eine Zigarette. Bei den stärksten Produkten war die Nikotinmenge im Blut sogar fast doppelt so hoch wie nach dem Rauchen einer Zigarette. Besonders eindrücklich, das Nikotin kommt sehr schnell im Körper an. Die Forschenden sprechen deshalb von einem Suchtpotenzial, das dem der Zigarette stark ähnelt oder es sogar übertrifft. Und das ausgerechnet bei jungen Menschen, die vielleicht sonst nicht zum Klimmstängel greifen. Außerdem stiegen während der Nutzung Herzfrequenz und belastende Effekte auf die Gefäße deutlich an. Also genau die Reaktionen, die man vom klassischen Zigarettenkonsum kennt. Und sieht man das auch an der Altersgruppierung, also dass das Alter sinkt?
Absolut. Also die jungen Leute rauchen wenig, aber vapen viel. Und konsumieren diese Pouches viel. Und deshalb ist es halt sehr schwierig, über die E-Zigarette zu sprechen. Und das wird jetzt unser Thema sein. Kann man das Menschen empfehlen? Oder soll man die E-Zigaretten verbieten? Weil es für Raucher natürlich eine andere Sache ist, als für Menschen, die noch nie ein Produkt gehabt haben. Weil natürlich möchte ich nicht, dass Jugendliche anfangen mit E-Zigaretten, weil sie da Propylenglykol und alles Mögliche in ihre Lunge reintun. Und das ist halt ein gigantischer Menschenversuch, weil wir nicht wissen, was in 20 Jahren ist. Solange gibt es die Präparate nicht. Es gibt keine Tierversuche. Es gibt nur hypothetische Überlegungen, was passiert, wenn man Propylenglykol in den Lunge reintut. Es gibt einige Untersuchungen, die aber jetzt nicht so tolle Güte haben, die sagen, das macht ganz schlimme Lungenerkrankungen. Andere Untersuchungen sagen, das macht gar nichts. Dazwischen wird es liegen. Gesund ist es auf keinen Fall. Lungenschädigend ist es auf jeden Fall. Wie stark, wissen wir noch nicht. Ich wäre vorsichtig, ein Produkt über Jahre zu verwenden, von dem niemand inhalieren in meine Lunge, in mein wichtigstes, eins meiner wichtigsten Lebensorgane, wo die mich mit frischem Sauerstoff versorgt, wo ich nicht weiß, ob das diese Lunge nicht furchtbar schädigt. Da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig.
Wo würden Sie jetzt dann noch mal in dem ganzen Kontext auch die Shishas einordnen? Weil die sind ja auch noch nach wie vor so ein bisschen im Trend.
Die konventionellen Shishas sind Tabak-Shishas. Also da wird Tabak mit einem etwas niedrigen Temperaturen eigentlich verbrannt wie Rauchen. Und dieser Rauch wird aber gekühlt durch Wasser und ist deswegen einfacher zu inhalieren und wirkt sogar noch ein wenig intensiver. Die Schädlichkeit ist gleich oder sogar noch schädlicher. Das Einzige, wenn man so will, gute oder weniger schlimme ist, dass die Shisha nicht so transportabel ist, dass sie nicht überall die Shisha dabei haben können. Das heißt also, ausschließlich Shisha zu rauchen ist ein bisschen schwerer. Aber insgesamt sind Shisha eher schlimmer als Rauchen. Also eher giftiger. Also das ist, Shisha-Rauchen würde ich niemandem empfehlen, weil das auch nochmal ganz starke Nikotinkonzentrationen hat und man noch tiefer einatmet, noch mehr Lunge schädigt. Also das ist so ziemlich die schlechteste Form, Nikotin zu aufzunehmen, sind die Shishas.
Also wenn man so ein Ranking macht, weil Shisha, normale Zigarette.
Ja, vielleicht Zigarre wäre noch mal ein bisschen blöder. Also Zigarre rauchen, wenn man den noch inhaliert, das ist so richtig, richtig, richtig dreckig. Aber dann kommen schon die Shishas, dann die Zigaretten. Wobei das Schlimmste, was wir unserer Menschheit angetan haben, ist die Industriezigarette, weil die halt so verfügbar ist und genau so getrimmt ist, dass sie genau eine Schachtel am Tag brauchen, um noch schlafen zu können. Und genauso, dass die Inhalation gerade so befriedigt ist, wie man es braucht. Das ist nicht zu stark. Das ist natürlich ein Hightech-Produkt der Tabakindustrie. Und Millionen, jedes Jahr sterben 6 bis 8 Millionen Leute auf der Welt. Ja, in Deutschland fast 130.000 am Rauchen. Das ist eins der größten Probleme. Und die häufigste vermeidbare Todesursache weltweit.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wo ist denn eigentlich die größte Gefahr? Sind das die Inhaltsstoffe drumherum, die teilweise nicht deklariert sind, die man nicht auseinanderhalten kann? Weil das Nikotin an sich kann es ja nicht sein, sonst hätten wir keine Nikotinersatzprodukte.
Ja, also Nikotin an sich ist nicht sonderlich schädlich, das muss man sagen, sondern es ist das Transportmedium. Wobei wir auch so sagen, natürlich ist auch da jetzt bei der Pouch die Diskussion, wenn da jetzt wirklich nur Nikotin drin wäre und nichts anderes. Auch kein Nikotin ist besser als Nikotin im Körper zu haben. Natürlich ist es auch ganz schwierig, jetzt gerade bei den Nikotin-Pouches, die wenig Schadstoffe haben, das muss man sagen, ja. Natürlich machen sie auch, da sind auch wieder Schadstoffe drin, die Zahnfleisch kaputt machen, den Magen-Darm-Trakt kaputt machen, die Zähne vor allen Dingen massiv schädigen, vor allem durch den pH, der verschoben wird. Aber sicher natürlich im Vergleich zur normalen Tabakzigarette weniger. Trotzdem ist es die Frage, wollen wir wirklich, dass Jugendliche, und da rede ich von Grundschülern, wo das schon verbreitet ist, lernen, dass man sich mit Substanzen psychisch verändert, dass das gut ist, dass das gewollt ist, dass man seine Leistungsfähigkeit erhöht zum Beispiel und dass man abhängig wird von was, weil da kann man darauf warten, dass vielleicht die Schwelle zu der nächsten Droge oder zur schlimmen Tabakzigarette sehr gering ist. Und ich bin dafür, Jugendlichen klarzumachen, dass Abhängigkeiten immer schlecht sind. Dass man das nicht haben sollte, nach gar nichts, auch nicht nach Nikotin. Also gesund.
Also das eine sind die körperlichen Effekte und das andere ist tatsächlich dieses Suchtpotenzial, das damit verknüpft
absolut.
Ist.
Absolut. Mhm.
Wissen wir denn schon, speziell auch mit Blick auf die jungen Konsumenten, etwas zu den gesundheitlichen Auswirkungen dieser neuen Produkte, zum Beispiel auf den Blutdruck, Herzfrequenz und Gefäße?
Also wir haben
Nikotin unter Umständen ja auch schon einen Effekt.
Die neuen Produkte, die Pouches und die Nikotin, die E-Zigaretten, haben genauso Einfluss auf die Gefäßsteifigkeit, auf den Blut, erhöhen natürlich den Blutdruck, erhöhen die Herzfrequenz. Ja, das ist also derselbe Effekt wie Zigarette, nur halt ohne die ganzen Stoffe, die jetzt die Arteriosklerose machen, den Herzinfarkt, diese ganzen Geschichte. Und das sind kurzfristige Effekte. Wie das langfristig ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Weil wir einfach noch keine Pouches-Erfahrung und keine keine E-Zigaretten-Erfahrung haben, auch auf Dauer. Gut ist es sicher nicht.
Und auch speziell zu Nikotineffekten, wenn man sehr früh anfängt, das zu konsumieren, weiß man auch wahrscheinlich noch nicht.
Ja, das einzige Problem ist, dass bei allen Substanzen ist es so, Nikotin ist ein starker Neurotransmitter an den sogenannten nikotinergen Acetylcholinrezeptoren. Und das Gehirn ist ja eine wahnsinnige, riesengroße Verschaltung von Nervenzellen, die chemisch miteinander kommunizieren, nämlich mit den sogenannten Überträgerstoffen, den Neurotransmittern und elektrisch. Und dieses wahnsinnig tolle System Gehirn, das reift vor allen Dingen zwischen dem 12. und 19. Lebensjahr und organisiert sich für das Leben. Wie es chemisch und wie es funktioniert. Und wenn Sie in so eine Organisation eine Substanz reintun, die massiv in dieses Gleichgewicht eingreift, dann entwickelt sich das Gehirn anders. Und Sie haben ein anderes Gehirn, als Sie hätten, wenn Sie keine Substanz reingetan haben. Und ich würde sogar sagen, ein schlechteres. Also bei Cannabis wissen wir es ganz genau. Da kriegt man auch weniger IQ-Punkte, wenn man das in das reifende Gehirn reintut. Und beim Rauchen wissen wir vor allen Dingen, dass Menschen, die in dieser Zeit Nikotin im Gehirn hatten, in der reifenden Zeit, dass die ihr Leben lang abhängig sein können und immer wieder abhängig werden, wenn sie mit Nikotin in Berührung kommen. Das wissen wir aus dem Tierversuch und wir wissen es leider auch aus dem gigantischen Menschenversuch, weil es immer so ist, Menschen, die zwischen dem 12. und 19. Lebensjahr geraucht haben, werden ihr Leben lang mit dieser Abhängigkeit rumlaufen und tun sich viel schwerer, damit aufzuhören.
Könnte man das wirklich als Einstiegsdroge bezeichnen?
Also zumindest mal für Rauchen und Tabak auf jeden Fall. Und insgesamt glaube ich, da gibt es widersprüchliche Daten, wobei es sich jetzt ein bisschen erhärtet, dass Menschen, die E-Zigaretten in der Jugend verwenden, auch später zu anderen Substanzen, also zu Rauchen, aber auch zu Cannabis oder sogar Opiaten oder sowas, dass auch da diese Transition gegeben ist. Da wurde sich lange drüber gestritten. Es sieht aber schon so aus, als ob es diesen Gateway-Effekt gibt. Aber es ist noch nicht so, dass wir das jetzt wirklich mit großer Sicherheit sagen können, aber es sieht danach aus und es ist für mich auch total nachvollziehbar.
Ja, also auf jeden Fall ein massiv unterschätztes Problem, gehe ich mal davon aus. Also wenn man sieht, wie viele junge Menschen vapen und Pouches sieht man jetzt nicht so, aber man kriegt es eben in den Sozialen mit, wie sehr das im Trend ist.
Und ich habe wirklich LehrerInnen, die mich anrufen und sagen, sie glauben gar nicht, was hier in der Grundschule und Realschule und an Unterstufen des Gymnasiums in den Mündern der Kinder ist. Wie bedenkenlos die sich dopen. Und ich meine, dann kommt natürlich auch dann, wenn man das macht, von wegen Einstieg, auch die Idee, okay, ich muss mich in unserer Leistungsgesellschaft, man kann gar nicht normal Prüfungen schreiben, man muss sich immer etwas nehmen. Und dann kommt natürlich der Schritt, dass man sagt, okay, Neuroenhancement, ich möchte auch Stimulanzien und sowas haben. Und wenn es der Arzt mir nicht verschreibt, hole ich es mir auf den Markt. Kommt auch. Und was wir nämlich schon sehen, ist, dass wir sehr viele Jugendliche nehmen, die zwar nicht mehr rauchen, aber zum Beispiel Medikamente nehmen, Oxycodon oder Stimulantien. Das ist etwas, was ich auf der Suchtstation dann schon sehe. Und das ist einfach ein Trend, der in die falsche Richtung geht. Wir müssen uns nicht stimulieren. Wir haben ein wahnsinnig tolles Gehirn. Da gehört keine Chemie rein. Wenn es funktioniert. Aber wenn man krank ist, ja, dann kann man Antidepressiva nehmen. Die wirken sehr gut. Aber wenn man gesund ist, braucht man es nicht. Das schadet nur.
Und Kinder und Jugendliche nach ihren Erfahrungen rutschen auch schneller in so eine Abhängigkeit. Also weiß man denn, ab wann das so passiert und welche Mechanismen da sind, dass dann tatsächlich eine richtige Abhängigkeit entsteht, also durch
die körperliche Abhängigkeit bei Jugendlichen geht nicht so schnell. Also das ist eher so, also sie rutschen da relativ langsam rein. Am Anfang sind sie gar nicht so körperlich abhängig. Aber es sind halt, ist ein sensibler Zeitraum, wo sie fürs Leben das Abhängigkeitspotenzial triggern können. Das heißt, sie sind relativ resilient, sagen wir, also für Abhängigkeiten, wenn sie bis zum 20. Lebensjahr keinen Kontakt mit Substanzen hatten. Das ist etwas, und würde ich als Eltern wirklich, also ich habe zu meinem Sohn gesagt, wenn du bis zum 20. Lebensjahr nicht rauchst, damals gab es halt nur Rauchen, keine E-Zigaretten und sowas, dann zahle ich den Führerschein. Weil ich wusste, dieses Geld ist super investiert, dass er dann nicht 10 Jahre früher stirbt, weil er oder so krank wird, weil er rauchen wird. Hat auch geklappt, der raucht wirklich nicht, hat auch einen Führerschein, hat er spät gemacht. Aber ja, also solche Sachen sind wahnsinnig wichtig. Also Jugendschutz, Kinderschutz und vor allen Dingen Aufklärung ist das Allerwichtigste. Natürlich kann man darüber diskutieren, soll man diese ganzen Präparate für Jugendliche verbieten? Soll man? Man soll auch Jugendschutz machen. Machen wir uns aber nichts vor. Jugendliche kriegen im Moment alles überall, wenn sie es wollen. Sie klicken das
irgendwo. War ja eigentlich schon immer so. Also man kennt wen.
Und mittlerweile gibt es noch das Internet und die bestellen sich das. Das glauben sie gar nicht, wie sie sich das toll bestellen und wo sie sich das dahin schicken lassen. Da verlieren wir, sondern wir gewinnen mit Aufklärung. Wir gewinnen mit Prävention. Wir gewinnen damit, dass wir ganz in die Schulen gehen, vielleicht sogar in die Kindergärten. Und wir gewinnen damit, dass wir als Erwachsene und als Eltern vorleben, dass das Leben so toll ist ohne Substanzen.
Gibt es denn eine Erklärung, warum gerade in der heutigen Zeit, also zumindest hat man den Eindruck, junge Konsumenten tatsächlich diese Stimulanzien unbedingt brauchen oder haben wollen? Also
da habe ich jetzt noch keine Untersuchung dazu gesehen, aber ich sehe halt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo halt die Optimierung immer wichtiger ist und auch schon jugendliche Grundschüler, vor allen Dingen Grundschüler unbedingt das Abitur erreichen müssen, da schon getriggert werden, sehr unter Druck sind, wenig spielen können, viel lernen müssen. Und das geht dann im Berufsleben so weiter, ja, dass man ist ja da sehr getaktet und es wird ja erwartet von uns in allen Bereichen des Lebens, sich zu optimieren und zu funktionieren. So funktioniert aber unser Gehirn nicht. Unser Gehirn braucht Ruhepausen, unser Gehirn braucht auch mal schlechtere Tage. Und wir können nicht auf Dauer Anspannung sein.
Also ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, diese Suche nach dem Kick ist irgendwie so besonders wichtig. Und welche Rolle spielen da vielleicht aber auch, Sie haben es erwähnt, diese Aromen, das Design der Produkte und das Bewerben über die sozialen Medien?
Absolut, das ist ein Riesenthema. Gut, die Suche nach dem Kick, die Gesellschaft hat immer schon irgendwie Rauschmittel gewollt und gebraucht. Es wird halt nur immer optimierter und immer mehr, immer feiner gemacht. Die Kicks werden immer schneller und immer intensiver. Das ist halt unsere Industrie, die halt daran verdienen will. Und da würde ich wirklich auch was davor tun. Also es gibt eigentlich keinen Sinn, warum die Produkte bunt sind und warum sie nach Pina Colada schmecken müssen, warum sie so bewerben. Man kann es nicht verbieten, man kann es nicht verhindern, aber man kann zumindest das einschränken, dass es überall beworben wird, wie es beim Tabak ja jetzt auch geklappt hat.
Dass sie möglichst hässlich aussehen.
Ja, in olivgrünen Verpackungen mit Times New Roman beschriftet. Wie es in Australien ist bei Zigaretten. Warum nicht?
Ja, da funktioniert es zumindest. Sie haben schon ein wichtiges Argument genannt. Wir müssen ja irgendwie die jungen Konsumenten erreichen, die Finger wegzulassen von Zigaretten, Vapes, was auch immer. Sie haben gesagt, bei Ihrem Sohn haben Sie gesagt, Incentivierung, Führerschein. Das ist ja auch schon bei den Summen heute echt.
Damals war es noch weniger, aber ja.
Ja. Okay. Gibt es danach auch andere Argumente, also die wirklich ziehen?
Also bei Jugendlichen ist es ja so.
Der Blick auf die Folgen, auf gesundheitliche Folgen, die in 20, 30 Jahren auftreten, die sind ja meistens nicht das, womit man junge Menschen erreicht.
Nicht so sehr, da gibt es gute Untersuchungen. Ein Jugendlicher hat so den sogenannten Mythos der Unsterblichkeit, nennen wir das wissenschaftlich. Ja. Das heißt, wenn sie 16 sind und man sagt ihnen, mit 40 bist du aber sehr krank, dann ist ihnen das egal, weil wer will schon 40 werden? Ich wollte auch nicht 40 werden. Ja, jetzt bin ich 57, bin gesund, bin froh, dass ich nicht geraucht habe, sonst wäre ich wirklich viel kränker. Bin ja gar nicht krank, aber dann hätte ich sicher irgendwas. Also das ist schon gut. Das heißt also, mit Gesundheit kriegt man Jugendliche überhaupt nicht. Es gibt schöne Untersuchungen von der BZGA, das heißt jetzt BIOC, damals, die in Schulklassen gefragt haben und geguckt haben, was wirkt denn wirklich? Und es wirkt, die Tabakindustrie manipuliert mich, ich möchte nicht manipuliert werden. Das sind Argumente, die ziehen. Ich bin attraktiver, ich bin besser beim Sport. Das sind Sachen, die bei Jugendlichen ziehen. Du bist gesünder und schädigst dich nicht. Das ist so wurscht. Und so ein 16-Jähriger, 14, die strotzen so vor Energie, die merken das auch nicht, dass sie krank werden oder sowas. Das glauben die gar nicht. Und die sind ja, das ist nicht das Thema. Und deshalb muss man auch gucken, wie man, also wenn man denen Raucherlungen oder sowas zeigt, da lachen die. Das ist denen auch völlig egal, sondern denen ist jetzt wichtig. Also einmal, das Politische ist ihnen wichtig und ob sie jetzt morgen, ob ihre Freundin, ob man jetzt stinkt oder ob sie jetzt, ob die Haut vielleicht schlechter wird. Und sie deswegen den Jungen nicht abkriegen, das ist interessant. Und darauf müssen die Präventionskampagnen gehen. Die müssen da mit den Jugendlichen gehen. Und ich mache viel in Schulen auch. Das geht schon. Die sind nicht, also Jugendliche sind überhaupt nicht uninteressiert, auch an diesen Tabakindustrie, an Manipulation und wie diese Substanzen funktionieren und was das im Körper macht.
Also sie sind schon durchaus kritisch, aber man muss genau diese kritischen Punkte dann herausarbeiten. Aber
man muss sie erwischen, genau.
Wenn Sie jetzt junge Menschen bei sich haben, die tatsächlich auch ein Suchtverhalten entwickelt haben, müssen Sie bei denen beim Entwöhnen dann anders vorgehen als jetzt bei jemandem, der 30, 40 ist?
Nicht unbedingt. Die meisten Jugendlichen, die zu mir kommen, sind mehr psychisch abhängig als körperlich abhängig. Das ist interessant, ja. So dass man noch mehr auf dieses, wann rauche ich, zu welchen Funktionen und was mache ich stattdessen gehen kann, als es jetzt bei Erwachsenen ist. Und wir sind ein bisschen zurückhaltender mit medikamentösen Therapien. Wir nehmen eigentlich nur Nikotinersatztherapie, keine anderen Therapien. Und Nikotinspray ist auch eine ganz gute Geschichte. Jetzt bei Vapen zum Beispiel sind da ein bisschen vorsichtiger. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe, dass man sich klar wird, warum man süchtig ist und sich die Vorteile des aktuellen Konsums und der Vorteile der konsumfreien Zeit, dass man sich das mal gegeneinander anschaut und dann guckt, ob ich nicht doch lieber in die konsumfreie Richtung gehe.
Und Sie hatten schon so ein paar Punkte anklingen lassen. Vielleicht kann man das nochmal ganz kompakt zusammenfassen. Was sollte denn Ihrer Meinung wirklich politisch gemacht werden, um wieder so eine Trendumkehr zu erreichen und gerade Jugendliche besser zu schützen?
Also was jetzt auch der Trend ist, ich bin schwer dafür, diese Einmalprodukte zu verbieten. Die dürfen nicht vermarktet und nicht beworben werden. Wenn überhaupt verkauft, sehr restriktiv, sehr teuer verkauft werden, dann natürlich illegale Importe müssen da verhindert werden. Es gibt keinen Grund, warum es so viele verschiedene Geschmäcker gibt. Das würde ich auch völlig weglassen. Die dürfen nicht attraktiv für Jugendlichen sein, auch nicht bunt. Das würde ich alles verbieten. Und wirklich, dass man sagt, okay, es gibt Menschen, die können das als Risikoreduktion, wenn sie rauchen, verwenden. Da gibt es E-Zigaretten, da gibt es bestimmte Sorten, die aber nicht sehr attraktiv schmecken, sondern eher so ein bisschen wie Zigaretten und die auch nicht so eine schnelle Nikotinanflutung haben, wie das diese neuen Produkte haben, sondern höchstens so viel wie Zigaretten oder eher weniger, besser weniger. Weil das ist natürlich auch etwas, dass die neuen Produkte noch abhängiger machen als Zigaretten, das darf nicht sein. Und das ist und das geht wirklich, wir messen jedes Jahr alle neuen Produkte durch und sind jedes Mal, wenn die neue Serie rauskommt, überrascht, wie schnell sie jetzt wieder im Blut anflutet, ja. Das geht wirklich zack, zack, zack. Jetzt gibt es Nikotin-Pouches, habe ich gesagt. Jetzt gibt es ganz neu, habe ich einen Doktorand, der sitzt gerade drüben in einem anderen Zimmer, Nikotin-Strips. Das ist nochmal ganz dünne, so eine Substanz, die löst sich sehr schnell in der Zunge auf und flutet noch schneller an. Und Nikotin-Zahnstocher.
Ja, klar, Mundschleimhaut ist super durchblutet, klar.
Da wird sofort aufgenommen. Und Nikotin kann man auch nicht runterschlucken, dann wird es von der Magensäure inaktiviert. Sie müssen es über die Schleimhäute oder inhalieren. Das ist ja der Trick an Nikotin. Drum muss es in irgendeiner Form, anders als Tablette, da geht es halt nicht in den Körper kriegen. Genau, das. Oder Nikotin.
Ja, und wenn es besonders schnell geht, weil eigentlich Nikotin ist bitter, aber wenn es so schnell drin ist und weg und dann noch mit ordentlich Spearmint oder irgendwelchen anderen süßen Geschmäcken.
Sie müssen, das ist natürlich der Trick, den ich
will. Das ist bei den Kaugummi manchmal, wenn man zu lange drauf rumkaut.
Sie müssen es der Industrie halt, wenn sie das verbieten, dann wird das Zeug natürlich unangenehm. Und das soll es ja sein, weil Nikotin ist ja eigentlich unangenehm. Nur wenn sie natürlich da Pina Colada-Geschmack oder genau Spearmint drauf oder Bubblegum-Geschmack das übertünchen, dann kann man es gut aufnehmen, welche Form auch immer, inhalieren oder eben in den Mund tun. Also ich mache mir große Sorgen mit diesen neuen Produkten und da ist starker Regulierungsbedarf. Ich bin froh, dass unser neuer Bundesdrogenbeauftragter, Herr Streeck, das auch verstanden hat. Ich habe den auch mal getroffen, habe ihm eine E-Zigarette geschenkt, dass er mal sieht, wie das aussieht und riecht, und der hat da auch schon ein paar Statements gemacht. Also es ist nicht nur, weil ich das gesagt habe, aber der hat das schon verstanden, dass das in die richtige Richtung gehen muss.
Es tut sich ein bisschen was zumindest, also die Hoffnung ist da.
Es gibt nur eine große Industrie, die halt ihre Produkte verkaufen will.
Ja, und entsprechend die Lobby, die da mit dran hängt.
Eine große Tabaklobby, oh ja.
Vielleicht abschließend noch Ihre wichtigste Botschaft an die Eltern und auch dann an Ihre Kinder, an die jungen Menschen selbst. Was sollten Sie wissen und worauf achten.
Also schauen Sie, was sprechen Sie mit Ihren Kindern über diese Produkte, nicht belehrend und oberlehrerhaft, sondern lassen Sie sich erklären, was Sie machen und sprechen Sie mit darüber, was es für Vorteile hat, was es für Nachteile hat. Informieren Sie sich selber, was es für Zeug ist. Informieren Sie und schauen Sie mit Ihren Kindern. Wir haben KI, wir haben alle Möglichkeiten, dass Sie im Kontakt sind, dass Sie wissen, was da passiert. Und dass Sie auch wissen, wenn Ihre Kinder plötzlich dann andere Drogen da rein tun in diese E-Zigaretten, was ja auch passieren kann und ob es in die falsche Richtung geht. Und seien Sie nicht vorwürflich, sondern arbeiten Sie mit den Kindern gemeinsam in die richtige Richtung, dass es aufgeklärte Menschen werden und dass sie vielleicht schauen, dass es nicht so wahnsinnig sinnvoll ist, sein ganzes Leben damit zu zerstören, weil man jetzt ungefähr den kleinen Kick haben will.
Und Sie gehen ja in Schulen, wenn dann die Jugendliche sagen, ach, ist doch nur so ein bisschen Dampfen. Was geben Sie ihnen damit?
Ja, dann komme ich, ja, dann schaue ich was, dann frage ich, was damit passiert. Warum müssen sie denn so ein bisschen dampfen, wenn es so ein bisschen dampfen ist? Geben wahnsinnig viel Geld aus. Wenn es cool ist, kann man nicht andere coole Sachen machen. Also, sie müssen genau mit diesen Argumenten dann auch ein bisschen spielen. Die Keule und sagen, du darfst nicht und es ist böse und so, das macht nur Reaktanz. Ich gehe da drauf ein und gucke, was wäre denn eine andere Möglichkeit? Was stört dich denn daran? Es stört nämlich auch, es ist nämlich so teuer, 10 Euro am Tag und so weiter, solche Geschichten. Was kann man denn da besser machen für das Geld? Das geht schon.
Ja, bleiben wir optimistisch. Danke, Dr. Röther, für diese wichtige Einordnung der neuen Produkte. Was können wir als Impuls mitnehmen? Moderne Tabak- und Nikotinprodukte, die mögen anders aussehen, aber die Abhängigkeit dahinter, die ist real. Und gerade für junge Menschen kann das dann auch einen Einstieg bedeuten in andere Drogen. Und das kann auch schnell gehen. Wenn Sie oder Ihr Kind betroffen sind, dann holen Sie sich gerne auch professionelle Unterstützung. Je früher, desto besser. Und damit sage ich Tschüss für heute. Das war Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Abonnieren Sie uns und ja, bleiben Sie kritisch, informiert und herzgesund. Mehr Infos zum Thema Raucherentwöhnung und zu den von der Herzstiftung auch entsprechend unterstützten Projekten, die finden Sie übrigens in den Shownotes und auf der Website der Herzstiftung.